Rede des Monats, Universitätsbibliothek Freiburg. Die von der Universitätsbibliothek Freiburg als Podcast für den Monat Februar 2010 eingespielte Rede von Professor Dr. Albin Eser wurde auf der Tagung Die Reproduktion des Menschen, medizinische Technik und Menschenwürde am 9. und 10. November 1985 in Tauberbischofsheim gehalten. Veranstalter war die Katholische Akademie der Erzdiözese Freiburg in Zusammenarbeit mit dem Katholischen Akademikerverband Odenwald und Frankenland. Eser sprach zum Thema medizinisch unterstützte Fortpflanzung, rechtliche und sozialpolitische Überlegungen.
Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, damit der Übergang von den Höhen der Ethik zu den Niederungen des Rechts nicht so krass ist, gestatten Sie mir eine mehr allgemeine Vorbemerkung. Künstliche Befruchtung, In-vitro-Fertilisation, Embryotransfer als Methoden der sogenannten Reproduktionsmedizin, ein Ausdruck, der mir nicht so ganz gefällt, aber den man wohl jetzt übernehmen muss, haben durch die moderne Bio- und Gentechnologie weithin Neuland betreten. Und zwar nicht nur naturwissenschaftlich, sondern auch ethisch und rechtlich. Gewiss sind die Grundprinzipien unverändert geblieben. So einerseits die Wissenschafts- und Forschungsfreiheit, die heute in manchen Ländern, wie namentlich in der Bundesrepublik Deutschland und in Österreich, sogar grundrechtlich abgesichert ist und die auch für die Forschung mit und am Menschen grundsätzlich gilt. Und auch ethisch scheint mir die Forschungsfreiheit jedenfalls im Prinzip außer Frage zu stehen, denn wenn der Mensch als rationales Wesen geschaffen wurde, muss er von seiner Geisteskraft auch Gebrauch machen dürfen. Und wenn er den biblischen Schöpfungsauftrag "Macht euch die Erde untertan" ernst nehmen soll, muss es ihm erlaubt sein, die Schöpfung nicht nur als eine bloße Beobachtungs- und Erlebniswelt zu begreifen, sondern auch als ein durch Eingriffe erschließbares und veränderbares Experimentierfeld, und sei es Experiment einfach im Austesten von Erfahrungsmöglichkeiten. Das gilt jedoch nicht grenzenlos, denn ebenso wie die Menschenwürde als individuell personaler Grundwert ungeangetastet bleiben muss, sind auch bestimmte soziale Institutionen wie Ehe und Familie als Grundeinheiten menschlichen Zusammenlebens schutzwürdig und schutzbedürftig. Und dies wiederum setzt jedenfalls insoweit eine Ehrfurcht vor der Natur voraus, als es um biologisch-naturale Grundgegebenheiten geht, die nicht ohne Schaden für die Menschheit verändert werden können. Ob man dabei in der Natur einen Eigenwert sehen will, in dem der Mensch, wie dies mehr fernöstlichem Denken entspricht, lediglich ein Teilglied darstellt, oder ob die Natur einer christlich geprägten Anthropozentrik entsprechend mehr dienend auf den Menschen ausgerichtet ist, läuft unter Schutzaspekten letztlich auf dasselbe hinaus. Denn gleich, ob es mehr individuell um die Würde des Menschen als einem integrativen Teil der Natur oder mehr überindividuell um die Würde der Menschheit als dem Beherrscher der Natur geht, das eine ist meines Erachtens nicht ohne Rücksicht auf das andere effektiv zu schützen. Doch bei aller Einigkeit im Prinzipiellen, meine Damen und Herren, stehen bei Anwendung im Konkreten noch viele Fragen offen, und das zeigt sich vor allem dann, wenn man versuchen will, rechtliche Normierungen zu schaffen. Und wie schon angedeutet war in der Einführung, gibt es in der Tat neuerdings verschiedene Regulierungsbemühungen. Wenn ich jetzt nur an die Bundesrepublik denke, einmal im Juni erlassene Richtlinien zur In-vitro-Fertilisation, die jetzt vor wenigen Wochen ergänzt wurden durch Richtlinien der Bundesärztekammer zur Forschung am Embryo. Zum Zweiten die bereits erwähnte innenministerielle Arbeitsgruppe, auch mehr bekannt unter Bender-Kommission, der ich angehöre, die vor gestern vor einer Woche ihre Empfehlungen abgeschlossen hat, die allerdings für die Presse noch nicht freigegeben sind, weil der Bericht erst am 25. November den beiden auftraggebenden Ministern, dem Justiz- und Forschungsminister, übergeben werden soll. Deshalb kann ich leider keine Einzelheiten über die Beschlüsse sagen, aber trotzdem mir erlauben, jedenfalls anzudeuten, warum vor allem gekämpft worden ist und wie meine eigene Meinung dazu ist. Wenn die sich dann decken sollte mit dem Ergebnis der Empfehlungen, ist das vielleicht nicht ganz zufällig, aber auch nicht zwingend. Noch ein weiterer allgemeiner Aspekt voraus, der mir doch wichtig erscheint. Ich hatte schon angedeutet, die Bedeutung der Forschungsfreiheit, denn diese muss auch bei der Humangenetik und Reproduktionsmedizin Grundlage und Ausgangspunkt sein. Insofern ist der deutsche Forscher in einer guten Lage, weil ihm seine Freiheit durch das Grundgesetz gewährleistet ist. Aber wie schon angedeutet, dies bedeutet nicht Schrankenlosigkeit. Dort jedenfalls, wo die Forschungsfreiheit bzw. die Anwendung von Forschung an bestimmte grundrechtlich geschützte Werte stoßen könnte, wie Menschenwürde, Leib und Leben, Selbstbestimmung. Dort gibt es auch für den Forscher bzw. derjenige, der Forschung anwendet, eine Grenze. Allerdings, und das möchte ich auch betonen, zunächst einmal ist Ausgangspunkt die Forschungsfreiheit, sodass also nicht der Forscher sich zunächst legitimieren müsste, sondern dass umgekehrt etwaige Beschränkungen dieser Forschungsfreiheit der Legitimation bedürfen. Kurz, nicht die Freiheit, sondern ihre Schranken sind begründungsbedürftig. Wenn man also Forschung in irgendeiner Weise regulieren will, so kann dafür nicht schon das Artikulieren irgendeines moralischen Unbehagens oder eines sonst wie flauen Angstgefühls, das vielleicht jeder gegenüber neuen Technologien haben mag, genügen. Vielmehr muss ein solches Unbehagen in bestimmbaren Rechtsgütern gleichsam dingfest gemacht werden. Und ein letzter, mehr allgemeiner Punkt. Wir müssen uns, auch wenn jetzt nachfolgend von Regulierung die Rede ist, davon freimachen, als müsse Regulierung immer gleich Verbot bedeuten. Das Recht kennt ja verschiedenartige Wirkungsmechanismen, Instrumentarien, wie man etwaigen Gefahren vorbeugen kann. Angefangen von mehr administrativ-prozeduralen Absicherungen, etwa in Form von Anzeige oder Protokollierungspflichten, Überwachungsmechanismen durch Einschaltung von Ethikkommissionen, etwaige Ersatzpflichten, wenn es zu einem Schaden kommt, bis hin zum strafrechtlichen Verbot, wobei jedoch Letzteres eben nur dann in Erwägung zu ziehen ist, wenn alle weniger einschneidenden Absicherungen keinen Erfolg versprechen sollten. Also wenn ich jetzt von Regulierung rede oder von Gefahren oder Bedenken, soll das nicht missverstanden werden, als müsse das immer auf ein Verbot hinauslaufen, sondern es kann in vielen Fällen nur darum gehen, zu versuchen, möglichen Bedrohungen gewissermaßen durch Kanalisierung so weit wie möglich vorzubeugen. Jetzt also zu den Einzelnen, zur Reproduktionsmedizin im Einzelnen. Wenn man dieses neue Gebiet, nämlich die manipulative Erzeugung von Leben, kurz charakterisieren sollte, dann scheinen mir die Veränderungen gegenüber dem bisherigen in Folgendem zu bestehen. Bis vor wenigen Jahrzehnten hatten sich die Einwirkungsmöglichkeiten des Menschen bei der Erzeugung neuen Lebens auf die Wahl des Partners beschränkt. Und auch dabei konnte man natürlich durchaus eine gewisse Auswahl treffen. Man konnte sich eine blonde Frau suchen oder einen dunkelhaarigen Mann, groß oder klein. Ob das natürlich immer aufgegangen ist, ist eine andere Frage, aber man konnte etwas steuern. Vielleicht darf ich in dem Zusammenhang erinnern an eine Anekdote, die sich entweder abgespielt hat oder gut erfunden ist zwischen Bernard Shaw und Marilyn Monroe, wo Monroe gemeint hat, wäre es nicht eine tolle Idee, wenn ihr Geist und meine Schönheit zusammenkäme. Und Shaw erwidert hat, das ist in der Tat schön, aber Madam, was machen wir, wenn es umgekehrt ausgeht? Also mit anderen Worten, eine gewisse Selektion war schon immer da, aber natürlich sehr viel stärker beschränkt. Für den Befruchtungsvorgang aber als solchen gab es bisher nur einen natürlichen Weg, den der geschlechtlichen Vereinigung. Inzwischen hat sich in dieser Hinsicht zweierlei entscheidend geändert. Durch künstliche Insemination, In-vitro-Fertilisation und Embryotransfer sind Liebes- und Zeugungsakt trennbar geworden. Die Intimität personaler Vereinigung ist in der Sterilität des Labors zu einer rein biologischen Manipulation denaturiert. Und zum anderen wird damit zum Hauptakteur der Zeugung der Arzt, der möglicherweise nicht einmal das eigene Erbgut der prospektiven Eltern, sondern Drittspendermaterial zur Verschmelzung bringt. Dass man sich solchen Prozeduren nicht leichtfertig hingibt, sondern wohl nur dann, wenn ein drängender Kinderwunsch dahinter steht, sei nicht geleugnet. Und ich möchte keinesfalls das ernste Anliegen verkennen, das für Eltern besteht und auch das ernste und die Ernsthaftigkeit des Arztes, der diesem Wunsch zur Erfüllung verhelfen will. Dennoch bleibt die Frage, ob die Erfüllung solcher Wünsche jegliche Einbußen und mögliche Gefahren wert sind. Die erste Stufe, und ich möchte jetzt durchgehen, die verschiedenen Formen der Reproduktionsmedizin, die sogenannte homologe interkorporale Insemination, ist rechtlich noch am wenigsten problematisch. Sie ist meines Erachtens als Heilbehandlung zu begreifen, falls man in der Abhilfe von Fertilitätsstörungen die Behebung einer Krankheit oder jedenfalls eines krankheitsähnlichen Zustandes erblickt. Sofern jedoch der Samen zuvor eingefroren worden war und vor dessen Inseminierung der Ehemann verstirbt, ohne für diesen unerwarteten Fall eine Verfügung getroffen zu haben, stellt sich die rechtlich ungelöste Frage einer posthumen oder postmortalen Befruchtung. Aber selbst wenn man diese rechtliche Hürde durch mutmaßliches Einverständnis überwinden kann, indem man einfach sagt, der Mann wäre wohl damit einverstanden gewesen, dass das noch verwendet wird, bleibt, ähnlich wie bei gewollter Alleinelternschaft, eine auf natürlichem Wege durch einen dritten geschwängerten Frau, es bleibt die ethische Frage, ob es verantwortbar ist, ein Kind zu erzeugen, dem ein Leben ohne Vater vorgezeichnet ist. Für den dabei mitwirkenden Arzt ist der Wunsch der Mutter für sich allein wohl kaum schon eine hinreichende Legitimation. Und die Ärzteschaft scheint ja in einer Art von Selbstverpflichtung davon abzusehen, einer Ledigen etwa ein Fremdsamen zu geben. Und Ähnliches müsste dann möglicherweise auch bedacht werden bei einer posthumen Befruchtung, weil ja da auch ein Kind in eine Beziehung hineingeboren wird, wo von vornherein kein Vater da ist. Aber die eigentlichen und größten Probleme beginnen in einer zweiten Stufe bei der heterologen interkorporalen Insemination, wo eben der Samen eines Nicht-Ehemannes, eines Dritten, genommen wird, wobei wir offen lassen wollen, ob der Dritte, der Spender, anonym ist oder bekannt ist. Rechtlich entsteht hier eine Art von, oder zunächst einmal entsteht dadurch eine Art von doppelter Vaterschaft, die genetische des Samenspenders und die rechtliche Scheinvaterschaft des Ehemannes. Rechtlich ist es so, dass in einem solchen Fall zunächst einmal der Ehemann der austragenden Frau als Vater angesehen wird, das Kind auch ehelich ist, aber der Ehemann der austragenden Frau kann die Ehelichkeit anfechten und damit kann an sich zurückgegriffen werden auf den Samenspender. Dem versuchte man nun bisher entgegenzuwirken, indem das dem Samenspender Anonymität zugesichert wurde. Und wenn ich recht informiert bin, hat der Dr. Feichtinger das gestern auch so dargestellt. Dieser Weg, der vor allem in den romanischen Ländern, offenbar auch in Österreich noch gegangen wird, ist in der Bundesrepublik nahezu ausgeschlossen worden durch ein Urteil des Bundesgerichtshofes in einem Fall, in dem der Ehemann einverstanden war, dass seine Frau mit dem Samen eines Dritten, eines anonymen Spenders befruchtet wird. Während der Schwangerschaft kam es zu einer ehelichen Krise und nach der Geburt hat dann der Ehemann, obwohl er vorher zugestimmt hatte, die Ehelichkeit des Kindes angefochten und der Bundesgerichtshof hat die Anfechtung für wirksam erklärt. Das heißt also, dass bei uns ein Arzt, wenn er verantwortlich handelt, einem Samenspender nicht mehr garantieren kann, dass er anonym bleibt. Wenn jetzt ein Arzt das zu vereiteln versucht, indem er ein sogenanntes Samengemisch oder manche sagen etwas despektierlich Samencocktail herstellt, indem er eben den Samen von verschiedenen Männern zusammennimmt, um dann es zu erschweren, herauszufinden, wer eigentlich der genetische Vater war, dann kann es passieren, dass der Arzt für den Unterhalt herangezogen wird. Wir haben ja bereits einige Fälle, etwa ungewollte Schwangerschaft nach fehlgeschlagener Sterilisierung, dass der Arzt dann für den Unterhalt einstehen müsste. In Freiburg haben wir jetzt den fast schon grotesken und viel belächelten, aber in der langfristigen Wirkung schon problematischen Fall, dass wegen eines Fehlers eines Arztes jetzt die Universität Unterhalt zahlen muss für ein Kind. Man davon spricht also, dass für diesen geborenen Menschen nun eine Planstelle eingerichtet werden muss. Bis zur Volljährigkeit. Nur damit Sie also die Auswirkungen sehen. Aber meine Damen und Herren, so viel zur Rechtslage, wo ich jetzt schon sagen will, dass die natürlich unbefriedigend ist. Und die Frage wäre die, wie müsste das künftige Recht aussehen? Und ich möchte auch meine Überlegung mehr, weniger darauf richten, herauszutüfteln, wie man flicken kann, sondern was wäre die Lösung für die Zukunft? Und da ist das Anonymitätsproblem fast zum Schlüsselproblem geworden und das wirkt sich dann auch bei der extrakorporalen Befruchtung aus, deshalb möchte ich es hier schon behandeln. Da hat eine starke Umorientierung stattgefunden. Vor etwa 5 oder 6 Jahren, müssen wir jetzt auf das Jahr nicht festlegen, hatte es noch eine Europaratsentschließung gegeben, wonach die Anonymität dem Spender zugesichert werden sollte. In der Zwischenzeit ist eine ungeheuer starke Wende eingetreten, vor allem von Skandinavien herkommt und zwar aus 2 Gründen. Zum einen wird immer mehr anerkannt, dass jeder Mensch das Recht haben sollte, seine eigene Abstammung kennenzulernen, das Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung. Und zwar als ein Ausfluss eines Persönlichkeitsrechts. Wenn dem so ist, muss sichergestellt werden, dass der Betreffende, also das Kind, eben später mal erfahren kann, wovor er herstammt. Diese Kenntnis soll nicht aufgedrängt werden, soll also nicht eine Pflicht zur Aufklärung geben, aber immerhin ein Recht, wenn der Betreffende es wissen möchte. Diese menschenrechtliche Betrachtung ist nun der Ärzteschaft nicht so leicht beizubringen. Und für mich war es sehr eindrucksvoll, dass auf einer Konferenz in Rambouillet im April, wo sehr viele Gynäkologen dabei waren und auch Humangenetiker, immer mehr auch aus medizinischen Gründen gefordert wird, dass die Anonymität des Spenders aufgehoben wird oder jedenfalls, dass es möglich ist, auf den Spender zurückzugreifen. Und zwar medizinisch deshalb, weil es zur Diagnostik von etwaigen Erbkrankheiten und Umständen notwendig sein kann, zu wissen, wer eigentlich der Vater war oder die Verwandten des Vaters. Eine dritte Frage ist die, ob man dort, wo die Ehelichkeit angefochten wird, dann auch im Blick auf Unterhalt soll zugreifen dürfen auf den Samenspender. Das wäre also die schärfste Form, dass plötzlich der Samenspender herangezogen wird, wenn man bedenkt, dass es also in einer im Ruhrgebiet einen Samenspender mit bereits 30 Kindern geben soll, stößt man natürlich auch an Grenzen der Unterhaltsleistungsfähigkeit, wenn man das überhaupt machen würde. Die Schweden haben inzwischen ein Gesetz gemacht, das einen Mittelweg geht. Nämlich, dass zwar einerseits Unterhaltspflichten gegenüber dem Samenspender oder Unterhaltsansprüche des Kindes gegenüber dem Samenspender ausgeschlossen werden, vorausgesetzt, dass alle Beteiligten, vor allem also auch der Ehemann, einverstanden war mit der Verwendung von Fremdsamen. dass jedoch andererseits das Kind sichergestellt werden muss, dass das Kind mit 16, spätestens mit 16 Jahren, wenn es will, erfahren kann, wer der Vater gewesen ist. Und auch in unserer Bender-Kommission, wenn ich das so nennen darf, laufen die Überlegungen, also war das stark diskutiert worden, und es ist wohl mit einer Empfehlung zu rechnen, die dahin geht, dass bei In-vitro-Fertilisationen, und da ist es schwer, dann langfristig auch bei sonstigen Inseminationen anzunehmen, sichergestellt werden muss, also die Personalien des Samenspenders dokumentiert werden müssen, dass entsprechende Aufzeichnungen gemacht werden müssen und dass nach Vollendung des 16. Lebensjahres das Kind die Möglichkeit haben muss, Einblick in die, wenn Sie so wollen, die Fertilisierungsunterlagen zu bekommen. Dass wir also das Problem der Anonymitätszusicherung bzw. der Aufhebung von Anonymität. Ein weiteres Problem ist die Verhinderung von Vielfachspenden. Ich hatte ja schon erwähnt, dass bis jetzt kaum eine Möglichkeit besteht, zu verhindern, dass jemand so viel wie er will spendet. Wenn das in einem regional engen Raum geschieht, kann natürlich dann das Problem entstehen, dass dann plötzlich Geschwister zueinander finden, ohne das voneinander zu wissen. Auch hier ist an Regelungen zu denken, wie man verhindern kann, dass jemand sich zu häufig als Samenspender zur Verfügung stellt. Meine Damen und Herren, das waren jetzt nur einige von vielen Fragen, die mit heterologer Insemination oder auch In-vitro-Fertilisation zusammenhängen. Eine ganze Reihe von Problemen also, die aber meines Erachtens dennoch nicht ausreichen, um deswegen, wie zeitweilig in der Bundesrepublik erwogen, jede Art von heterologer Insemination bei Strafe zu verbieten. Denn solange es die Rechtsordnung auch anderweitig straflos hinnimmt, dass Kinder durch Ehebruch, Prostitution oder auf sonst wie wenig menschenwürdige Weise gezeugt oder vaterlos geboren werden, wäre es kaum glaubwürdig, wenn dieselbe Rechtsordnung vielleicht gerade eine erwünschte, wenngleich technisch bewerkstelligte Zeugung per Strafe verbieten wollte. Deshalb muss es rechtspolitisch in erster Linie um Klarstellung der Eltern-Kindschaftsverhältnisse sowie etwaiger Unterhaltspflichten gehen, und zwar sowohl im individuellen Interesse des betroffenen Kindes wie auch im gesellschaftlichen Interesse an institutioneller Integrität von Ehe und Familie. So viel aus rechtlicher Sicht, dass er immer sozusagen ein Minimum regeln muss, vor allem im Interesse des Kindes. Aber selbst wenn man das rechtlich regeln kann, bleibt dem Ehepaar meines Erachtens moralisch die Frage nicht erspart, ob ihre Liebe stark genug ist, die Präsenz eines Dritten im Erbgut des Kindes auf Dauer zu verkraften. Auch der Samenspender wird sich fragen müssen, inwieweit er sich von der genetischen Verantwortung von seinem zum Menschen gewordenen Erbgut freizeichnen kann. Und Gleiches würde für eine Eispende gelten. Keimspende ist meines Erachtens nicht gleich Blutspende. Blut geht im fremden Körper auf, der Keim setzt die eigene Person im Kind fort. Meine Damen und Herren, kommen wir zu einer dritten Fallgruppe der extrakorporalen Befruchtung, wobei wir merken werden, dass die Probleme zum Teil ähnlich sind. Partnerschaftlich stellen sich nämlich dieselben Fragen wie bei homologer oder heterologer Insemination. Darüber hinaus geht es aber auch um das Verfahren als solches, das Fertilisierungsverfahren, inwieweit könnte dies problematisch sein. Dies sicher weniger deshalb, weil die In-vitro-Fertilisation meines Erachtens nicht schon per se als ein menschenunwürdiges Verfahren zu begreifen ist, denn dass das Retortenbaby seine Entstehung einer extrakorporalen Zusammenführung von Ei und Samen verdankt, mag zwar wegen des Auseinanderfallens von Liebes- und extrakorporalem Zeugungsakt moralisch fragwürdig sein, jedenfalls wird es von einem Teil der katholischen Kirchenlehre oder Theologen vertreten worden ist, obwohl hier auch ein Umdenken zu beobachten ist. Meines Erachtens wird man ja doch in der Künstlichkeit dieses Vorgangs schwerlich schon eine Verletzung der Menschenwürde im rechtlichen Sinne erblicken können. Deshalb kann es auch insoweit weniger um ein generelles Verbot als wohl nur um den Schutz vor damit verbundenen Gefahren gehen. Und da, was solche Gefahren betrifft, ist das Problem zu erwähnen, das in der Bender-Kommission auch eine Rolle gespielt hat, das Problem, ob durch die zwischenzeitliche Tiefgeführung etwa oder durch den Umstand, dass das Kind nicht in den Mutterleib hineingezeugt worden ist, möglicherweise psychische Langzeitschäden entstehen könnten. Auch in Rambouillet hat man unterschieden zwischen der weitgehenden Vervollkommnung des technischen Fertilisierungsvorgangs als solchen und möglichen Langzeitfolgen. Nun haben wir hier das Problem, dass alle Kinder ja maximal jetzt 7 oder 8 Jahre alt sind, zwar körperlich gut aufzuwachsen scheinen, aber noch nicht zu übersehen ist, wie das langfristig eigentlich aussieht, ob da irgendwelche Schäden damit verbunden sind. Nun, ich kann hier nur referieren, dass von psychosomatischer Seite solche Schäden nicht ausgeschlossen wurden und deshalb gefordert wurde, dass man hier Langzeitbeobachtungen macht. Aber da sehen Sie auch wieder eine gewisse Zwickmühle, nämlich das Auseinandergehen von individuellem Verdaulichkeitsschutz einerseits und wissenschaftlichem Beobachtungsinteresse andererseits. Wissenschaftlich gesehen wäre es gut, wenn man in der Tat Kinder, die aus solchen Vorgängen geboren wurden, beobachten würde. Das hat aber für die Betroffenen den Nachteil, dass sie über eine relativ lange Phase sich laufend beobachten lassen müssen, also dann die Intimität, die sie auch suchen und brauchen, immer wieder gestört wird, sodass man möglicherweise auf den Erkenntnisgewinn, der gut sein mag, verzichten muss, um die Intimsphäre der Betroffenen zu wahren. Ein Punkt soll vielleicht auch erwähnt werden, der in der Bundesärztekommission und den Regulierungen eine nicht geringe Rolle gespielt hat, nämlich die Frage, wann sollte eine extrakorporale Befruchtung überhaupt gemacht werden dürfen. Bis dahin oder bis heute sind ja die, oder bis vor kurzem sind die Ärzte im Grunde frei gewesen. Es war jedem überlassen, wann er das macht. Und es gab den Arzt, der das eben sehr sorgfältig gemacht hat, genau gefragt hat, ist das Ehepaar nicht nur sozusagen körperlich dazu in der Lage, sondern sind auch die psychischen und sozialen Umstände entsprechend, um eine solche Fertilisierung vorzunehmen. Es wurde auch von Ärzten berichtet, die umgekehrt sozusagen alles gemacht haben, was, und man hat ausgedrückt, Geld bringt und einfach jedem Wunsch nachgekommen sind. Und da wurde auch betont, dass die Sterilität ja nicht nur somatische Gründe haben kann, sondern auch psychosomatische. Dass in diesem Fall eine extrakorporale Befruchtung sogar der völlig falsche Weg wäre. Das ist vor allem gedacht an die Fälle, wo es etwa nur um einer Frau beispielsweise darum geht, geboren zu haben, sozusagen ihre Fraulichkeit auch dadurch sich bewiesen zu haben, dass sie ein Kind zur Welt gebracht hat. Dass aber in diesem Fall, dass die Sorge gar nicht so sehr dem dann geborenen Kind gilt, dass also so eine narzisstische Fixierung auf die eigene Person vorhanden ist und dann dieser Eingriff dem Kind nicht zugute käme. Deshalb hat die Bundesärztekammer in den Richtlinien gefordert, dass über den Gynäkologen hinaus auch noch eine psychotherapeutische oder jedenfalls psychologische Beratung stattfinden muss, um herauszufinden, ob dieses Ehepaar auch in psychischer Hinsicht diesen Weg gehen sollte. Meine Damen, nächste Stufe, die Eispende und der Embryotransfer. Hier werden die Probleme noch in gewisser Weise vielschichtiger. Und zwar sowohl dort, wo sich eine Frau ein Ei entnehmen lässt, das bei einer anderen Frau eingeführt und dort intrakorporal befruchtet wird, also das ist die echte Eispende. vergleichbar der Samenspende. Ferner der Fall, wo nach homologer oder heterologer interkorporaler Befruchtung das Ei ausgespült und einer anderen Frau zum Austragen implantiert wird, Embryotransfer nach interkorporaler Befruchtung, beziehungsweise wo ein im Reagenzglas befruchtetes Ei einer anderen Frau zum Austragen implantiert wird, das wäre ein Embryotransfer nach extrakorporaler Befruchtung. Und dann können wir uns noch den Fall vorstellen, dass eine Frau ein Kind austrägt, nicht um es dann selber zu behalten, sondern um einen Dritten weiterzugeben. Diese Kombinationen laufen auch zum Teil unter Ausdrücken wie Ersatzmutterschaft, Mietmutterschaft, Leihmutterschaft, wobei keine dieser Ausdrücke richtig stimmt und man sich wirklich immer klar machen muss, statt diese Begriffe zu benutzen, welchen Fall man genau meint. Leihmutterschaft ist jedenfalls dort, wo ein Entgelt gegeben wird, schon deshalb falsch, weil die Leihe von Rechts wegen unentgeltlich ist, also richtigerweise müsste man von Mietmutterschaft reden. Aber fragen wir uns, welche Probleme auftauchen können. Bei jeder dieser Art von Transfer vom einen zum anderen oder Austragen für einen anderen, jedenfalls überall da, wo die Eispenderin nicht identisch ist mit der austragenden Mutter, stellen sich die bereits bei der doppelten Vaterschaft bekannten Probleme gespaltener Elternschaft nunmehr auch auf Seiten der Mutter, nämlich durch Auseinanderfallen von genetischer Mutterschaft der Eispenderin beziehungsweise körperlicher Mutterschaft der austragenden Frau, wobei bis jetzt auch noch kein Ausdruck gefunden ist, wie man eigentlich die austragende Mutter nennen soll. Einige meinten, wir sollen sie doch schlicht die Gebärmutter nennen, weil sie ja die Gebärende ist. Allerdings müsste dann ein anderes Organ umbenannt werden. Über diese doppelte Mutterschaft hinaus kommt für den Fall, dass das von einer Fremdspenderin stammende Kind zugunsten einer dritten Frau ausgetragen und von dieser dann adoptiert wird, sogar eine Drittmutterschaft in Betracht, wobei sie dann rechtlich ja immer noch mitbedenken müssen, falls diese Frauen verheiratet sind, dass noch verwandtschaftliche Beziehungen zu den betreffenden Ehemännern mit ins Spiel kommen können. Und das wird nun rechtlich spätestens dann zum Problem, wenn nicht alles vereinbarungsgemäß abläuft. So, wenn die austragende Mutter das Kind nicht abgeben oder umgekehrt die genetische bzw. die als Letztempfängerin gedachte Sozialmutter, wie manche sagen, das Kind dann doch nicht übernehmen will. Beide Fälle sind ja schon mal in der Realität passiert. Für solche Konfliktfälle bei dieser Art von Surrogat- oder Leihmutterschaft sind ganz ungeachtet der damit verbundenen Kommerzialisierung adäquate rechtliche Regelungen noch nicht in Sicht. Und jetzt auch hier eine kurze Bemerkung dazu, wie die Situation in der Bundesrepublik ist. Die Bundesärztekammer hat sich sehr restriktiv verhalten, soweit es um die Eispende geht, ein bedingtes Ja. Dagegen heißt es zur Leihmutterschaft, nämlich das Austragen des Kindes einer anderen genetischen Mutter mit dem Ziel, es dieser oder einer anderen Frau zu überlassen, ist abzulehnen. Und auch in der Bender-Kommission ist die Miet- oder Leihmutterschaft auf weitgehende Ablehnung gestoßen. Allenfalls für besonders gelagerte Fälle könnte man sich Ausnahmeregelungen vorstellen. Das gilt also für den immer wieder diskutierten Fall, dass etwa eine Frau keinen Eierstock mehr hat, aber durchaus im Moment, also für den Fall, dass die Schwester einspringt, also ein Kind austrägt, um es dann hinterher abzugeben. Das könnte man sich als einen Fall vorstellen, wo man Ausnahmen macht. Die Frage ist aber jetzt rechtlich auch die, wenn man aus verschiedenen sozialen Gründen, wegen der Folgewirkungen, Leihmutterschaft nicht will, ob man das bei Strafe verbieten soll. Also obwohl ich Strafrechtler bin oder gerade weil ich Strafrechtler bin, würde ich diesen Weg nicht empfehlen können. Man muss hier zweierlei unterscheiden. Einmal das Kommerzialisierungsproblem, das für viele Leute im Vordergrund steht, dem könnte man Herr werden, indem man ähnlich etwa wie die Adoptionsvermittlung besonderen Regeln unterliegt und beim Verstoß dagegen der Adoptionsvermittler unter Strafe bestraft wird, dass man auch den Handel mit Leihmüttern oder mit Ei- oder Samenspenden, dass man den einer gewissen Regelung unterwirft und wer dagegen verstößt, bestraft. Eine andere Frage ist die, ob man etwa eine Leihmutter, die ausgetragen hat, oder eine empfangende Mutter bestrafen sollte. Und da werde ich ganz strikt dagegen. Warum? Es besteht ja gerade im Interesse des, wenn man vom Kindeswohl her argumentiert, es besteht ja gerade im Interesse des Kindes die Sorge, dass es, wenn es etwa von der Umwelt konfrontiert wird mit der Art seiner Herkunft, psychischen Belastungen ausgesetzt ist. Wenn man jetzt für den Fall, dass eine Leihmutterschaft bekannt wird, ein Strafverfahren durchführen würde, würde das ja über den Kreis derer, die damit zu tun hatten, hinaus bekannt. Also mit anderen Worten, der Nutzen einer Sanktionierung wäre weit aufgewogen durch den seelischen Schaden, den man dann für das Kind herbeiführen würde. Man muss sich ja nur vorstellen, dass durch ein Strafverfahren, das auch in einem größeren Kreis bekannt wird und das dann weitergetragen wird und etwa dann auf dem Schulhof die anderen Kinder zurufen, du kommst ja aus dem Kühlschrank oder so, oder du bist ja, stammst du gar nicht von dem oder jenem. Also allein wegen dieser hier nur angedeuteten Folgewirkungen sollte man meines Erachtens etwas die Finger weglassen von einer Bestrafung von Leihmutterschaft. Aber was ich hier sagen wollte, meine Damen und Herren, war eigentlich auch nur, dass es hier soziale Probleme gibt, dass man, um solchen Problemen vorzubeugen, in der Bundesrepublik wie auch in der Bundesrepublik sehr zurückhaltend ist, aber nicht so weit gehen will, das jetzt bei Strafe zu verbieten. Und ich würde mich also auch gegen ein strafrechtliches Verbot aussprechen. Aber selbst wenn rechtliche Regelungen gefunden sein sollten, bleibt das ethische Problem eines gleichsam urmutterlos wie ein Warenprodukt hin und her geschobenen Kindes, ganz zu schweigen von der sowohl individual- wie sozialpsychologisch fragwürdigen Aushöhlung mütterlicher Bindung. Dass es eine ähnliche Entbindung von der natürlichen Mutterschaft auch schon bei der normalen Adoption gibt, ist meines Erachtens kein durchschlagendes Gegenargument. Das wird ja oft gebraucht, dass man sagt, da findet nichts anderes statt. Denn während es bei der normalen Adoption allein darum geht, einem nun einmal geborenen Kind wenigstens hilfsweise eine Mutter zu verschaffen, wird beim Embryotransfer die Ersatzmutterschaft zum Selbstzweck und dann das Kind dadurch zum Objekt. Lassen Sie mich zu einem weiteren Problem kommen, das jetzt ein Folgeproblem der In-vitro-Fertilisation ist, nämlich das Schicksal von überschüssigen Embryonen und im Zusammenhang damit auch die Problematik der Forschung am Embryo. Es geht also um jene Embryonen, um jene Eizellen, die gewonnen und befruchtet worden sind, aber nicht implantiert werden. Solche Embryonen sind nach gegenwärtigem deutschen Recht praktisch schutzlos, denn die Bestimmungen des Schwangerschaftsabbruchs setzen erst ein mit Abschluss der Einnistung des Eies in der Gebärmutter. Das heißt, alle Eingriffe vor Abschluss der Einnistung, und das ist nach heutiger Erkenntnis etwa der 13. bis 15. Tag nach der Befruchtung, alle diese Eingriffe, selbst wenn sie im Mutterleib geschehen, sind strafrechtlich irrelevant. Das heißt also auch, dass etwa die Intrauterinen-Pessar, Eventualausschabung, Ausspülungen innerhalb der ersten 14 Tage seit Befruchtung oder realistisch betrachtet innerhalb der ersten 4 Wochen nach der letzten Regel, dass das strafrechtlich nicht erfassbar ist. Und das gilt umso mehr für ein Embryo, der überhaupt noch nicht in den Mutterleib implantiert worden ist. Das heißt also, dass der Gynäkologe oder sonst ein Forscher oder ein x-beliebiger Mensch, der an solchen Embryo kommt, mit dem machen kann, was er will, Er kann ihn wegschütten, er kann Experimente mitmachen, er kann ihn tiefgeführen versuchen, woanders unterzubringen. Die Frage ist, ob man diesen Zustand belassen soll. Das Problem entsteht ja bisher dadurch, dass ich nehme an, dass das gestern schon erörtert worden ist, dass man immer mehr Eier befruchtet, mehr Eizellen befruchtet als unbedingt notwendig, oder weil man nicht genau weiß, wie viele eigentlich dann wirklich zum Erfolg führen. Die Diskussion in der Bender-Kommission und auch in der Bundesärztekammer ging jetzt um die Frage, ob man mit solchen Embryonen Forschung betreiben darf. Das Problem ist ja, dass diese Embryonen, falls sie nicht jemandem anders angeboten werden können, einer anderen Frau, die sie austragen würden, dass diese Embryonen dem Tod geweiht sind. Und jetzt entsteht das schwierige Problem, wenn man durch Einbeziehung solcher Embryonen in ein Forschungsvorhaben medizinisch wertvolle Erkenntnisse gewinnen könnte, ob es gerechtfertigt ist, den Embryo in eine solche Abwägung zwischen Forschungsinteresse einerseits und Lebensrecht oder Würde des Embryos andererseits einzubeziehen. Rechtlich gesehen muss man meines Erachtens zunächst einmal davon ausgehen, dass es sich unabhängig von der Frage, ob ein solcher Embryo in der Frühphase bereits als Person betrachtet werden kann, jedenfalls um artspezifisches menschliches Leben handelt, artspezifisch in dem Sinne, dass es eben auf einer anderen Stufe steht als etwa rein tierisches oder rein pflanzliches Leben und dass es deshalb wohl einen höheren moralischen Status beanspruchen kann. Und das heißt, dass es sozusagen der Beliebigkeit des Umgangs damit entzogen sein muss. Dass es also mehr ist, schutzwürdiger ist, als eine Pflanze oder ein Wurm oder sonst etwas, dass also dieses Leben, unabhängig von der Frage, ob man hier schon Person sein annehmen kann, grundsätzlich Respekt verdient. Nun wird meines Erachtens in der öffentlichen Diskussion der Fehlschluss gezogen, dass dann, wenn man diesem Leben eine eigenständige Schutzwürdigkeit zuerkennt, praktisch jede Art von Umgang und Manipulation damit ausgeschlossen sei. Das scheint mir deshalb ein Kurzschluss zu sein, weil auch geborenes Leben immer wieder in Abwägungsprozesse einbezogen wird. Es gibt also auch insoweit keinen absoluten Schutz, sondern nur einen relativen. Die Frage ist nun allerdings die, inwieweit Forschungszwecke ein hinreichender Grund sind, also so viel Gewicht haben, dass man den Embryo einem solchen Forschungszweck opfert. Und da sind vor allem zwei Meinungen vertreten worden. Unstreitig ist zu viel gesagt, weniger problematisch wurde angesehen die Einbeziehung von Embryonen, um die Methode der In-vitro-Fertilisation zu verbessern. Weil man gesagt hat, das ist also da besteht ein innerer Zusammenhang. Die weitere Frage war jedoch die, darf man einen Embryo auch dazu benutzen, um beispielsweise bestimmte Krebskrankheiten erkennen zu können. Dass das, was am Tierversuch nicht mehr möglich ist, jetzt plötzlich am Embryo erprobt wird. Die Bundesärztekammer hat Folgendes beschlossen. Also die Bundesärztekammer hat eine Art von Doppellösung, materielle Kriterien und prozedurale Kriterien versucht zu formulieren. Es heißt, verantwortbare wissenschaftliche Untersuchungen an nicht transferierten Embryonen sind daher nur nach Prüfung durch eine Ethikkommission unter strengen, in gesonderten Richtlinien festzulegenden Voraussetzungen und Bedingungen zuzulassen. Und diese Richtlinien sind also vor kurzem verabschiedet worden. Und da hat man versucht, einen Katalog von Fällen zu nennen, in denen Embryonen in solche Forschungen einbezogen werden können. Ich selber neige auch dazu, dort wo ein Embryo, der an sich mit dem Ziel der Implantation erzeugt worden ist, aber dann nicht transferiert werden kann, und der dem Tod geweiht wäre, zu sagen, er kann für identifizierbare, hochrangige Forschungszwecke einbezogen werden. Das ist der Diskussionsstand in vielen Ländern. Da geht nur bis hierher. Meine Damen und Herren, das viel schwierigere Problem, das in vielen Ländern überhaupt noch nicht beachtet wird, und ich glaube auch selbst in Österreich bis jetzt noch nicht diskutiert wird, ist die Frage, inwieweit man Embryonen herstellen darf zum alleinigen Zwecke der Forschung. Aber der Unterschied ist der, dass bisher haben wir gesprochen von Embryonen, die gewissermaßen überzählig sind, die an sich hätten transferiert werden müssen. Je mehr jetzt die In-vitro-Fertilisationsmethode vervollkommnet wird, desto weniger überzählige Embryonen wird es geben. Und jetzt entsteht die Frage, wenn ein Forschungsbedürfnis besteht, soll man dann Embryonen zum alleinigen Zweck, um damit Forschung treiben zu können, überhaupt herstellen dürfen. Und in diesem Punkt war sowohl die Kommission der Bundesärztekammer wie auch die Bender-Kommission einer Zerreißprobe unterstanden, ausgesetzt, denn da gingen die Meinungen mit am stärksten auseinander. Die einen, die sagten, wenn man mit überschüssigen experimentieren darf, warum soll man sie dann nicht auch herstellen dürfen, während für andere, zu denen ich mich zähle, hier doch ein tiefer Graben liegt. Denn dort, wo Embryonen hergestellt werden, gezielt hergestellt werden, zu Forschungszwecken, wird diesen Embryonen von vornherein die Chance des Menschseins vorenthalten. Also es wird, und wenn man sagt, menschliche Würde ist jedenfalls dort verletzt, wo jemand zum Objekt gemacht wird, dann ist das hier der Fall. Denn es wird Leben erzeugt zu dem alleinigen Zweck, also ohne ihm die Chance zur vollen Menschwerdung zu geben, zu dem alleinigen Zweck, Forschungsobjekt zu sein. Und deshalb scheint mir dieser Weg jedenfalls im Prinzip nicht gangbar zu sein. Dennoch wurde auch in beiden Kommissionen versucht, ob man nicht ein kleines Schlupfloch lassen sollte, um auch hier noch eine Forschungsmöglichkeit zu geben. Das Schlupfloch besteht darin, dass die Bundesärztekammer beschlossen hat, grundsätzlich dürfen menschliche Embryonen nicht mit dem Ziel der Verwendung zu Forschungszwecken erzeugt werden. Und diesem grundsätzlich steckt, dass Ausnahmen denkbar sind. Wenn der Jurist von grundsätzlich redet, meint er immer, es gibt eine Ausnahme. Und in den Erläuterungen ist eben darauf hingewiesen, dass in dieser Frage ein Konsens nicht herstellbar war und dass möglicherweise beide Meinungen ethisch vertretbar sein könnten und sozusagen die Mehrheit, nicht der Minderheit, ihre eigene Meinung aufdrängen wollte. Es war letztlich als eine Art von Toleranzaspekt, der dazu geführt hat, hier von grundsätzlich zu reden, um damit eine gewisse Ausnahmemöglichkeit zu lassen. Und auch die Bender-Kommission ist in dieser Frage, verfährt in dieser Frage nicht sehr viel anders. Und es wäre auch sehr unglücklich gewesen, wenn etwa die Regierungskommission, die Ärztekommission in diesem Punkt total auseinandergefallen wäre. Ein letzter Punkt, die nächste Stufe, die jedenfalls diskutiert wird, ist das Problem von sogenannten Interspezies-Interaktionen, also die Verschmelzung von tierischen und menschlichen Keimzellen. Soweit das geschieht, wie es wohl gestern schon angesprochen worden ist, um etwa die Penetrationsfähigkeit menschlichen Samens zu testen, nämlich an Hamstereiern, wird darin kein Problem mehr gesehen, weil es offenbar zu keiner Kernverschmelzung kommt und das Hamsterei kaum eine andere Funktion hat als irgendein anderes Testmittel. Problematischer wird es dort, wo eine Kernverschmelzung stattfinden soll, bei höheren Tieren, etwa nehmen Sie ein Schimpansenei, befruchtet wird mit menschlichem Samen und man dadurch ein sogenanntes Hybridwesen herstellen könnte. Die Diskussion verläuft in etwa so. Man ist sich einig darüber, dass es jedenfalls unzulässig wäre, ein solches Hybridwesen zur Welt kommen zu lassen. Also wenn es tatsächlich gelänge, Schimpansen und Mensch zu kreuzen, sollte das keinesfalls zur Welt kommen dürfen. Die Meinungen gehen jedoch darüber weit auseinander, ob es nicht wenigstens zulässig sein soll, das auszuprobieren, dann allerdings das Austragen zu verhindern, also etwa im Reagenzglas so weit zu treiben, wie es nur irgendwie geht, oder ob nicht selbst das unzulässig sein soll, von vornherein. Ich würde mich auch hier der Meinung anschließen, dass dieser Weg von vornherein nicht gegangen werden sollte. Zum einen ist bereits der wissenschaftliche Sinn, solcher Experimente bis jetzt nicht deutlich geworden. Und Tiermediziner in unserer Kommission haben betont, dass das, was man sich an Erkenntnisgewinn im Hinblick auf den Werdensprozess, an den Entstehungsprozess menschlichen Lebens vorstellen kann, dass das auch zu testen wäre an tierischen Embryonen, indem man etwa auf tierischer Ebene verschiedene Arten miteinander vermischt. Also das ist also so an der sinnvollen wissenschaftlichen Fragestellung fehlt. Vor allem aber, wenn diese Wesen sowieso nicht zur Welt kommen sollen, fragt man sich dann, warum man sie überhaupt kreuzen soll. Und wenn man gerade von Ebenbildlichkeit, also wenn man von einem bestimmten Menschenbild ausgeht, von der Unverfälschtheit des Menschlichen, scheint mir auch von daher ist unvertretbar zu sein, eine Kreuzung zu versuchen. Aber es muss offen gesagt werden, dass in den Köpfen mancher Wissenschaftler diese Vorstellungen durchaus vorhanden sind und dass ich, wenn man das nicht will, dass man sich dazu erklären muss. Und in der Bender-Kommission ist auch das diskutiert worden und ich selber habe die Meinung vertreten, dass das Klon, die Erzeugung von Hybridwesen, Mensch-Tier-Hybridwesen unzulässig sein sollte. Und Ähnliches würde auch gelten für die Herstellung von sogenannten Chimären, dass also nicht bereits Ei und Samen miteinander verschmolzen wird, sondern etwa auf Zygotenebene eine Fusion hergestellt wird von menschlichem Embryo mit tierischem Material. Diese Überlegungen, damit möchte ich dann auch zum Abschluss kommen, Verkreuzungen von Einflussnahme auf die menschliche Fortpflanzung sind natürlich zum Teil auch getragen von der Überlegung, Erkenntnisse zu gewinnen für einen etwaigen Gentransfer. Ich habe das Problem Gentechnologie bewusst ausgeklammert, aber gerade soweit wir in den Kreuzungsbereich zwischen Mensch und Tier kommen oder auch soweit es um die Versuche am Embryo geht, stellt sich auch immer wieder die Frage, inwieweit man durch solche Manipulationen den Menschen verbessern könnte. Und da wollte ich doch abschließend jedenfalls eine Warnung aussprechen gegenüber dem Versuch von einer therapeutischen Zielsetzung, nämlich Behebung von Erbleiden, in eine positive Eugenik überzugehen. Solange es bei Transfer von Genen, Auswechslung von Gentherapie oder sonstigen Arten der Einflussnahme auf die Fortpflanzung lediglich um die Ausschließung von krankem Erbgut geht, scheint sowohl die individuelle wie auch die gesellschaftliche Nützlichkeit auf der Hand zu liegen. Wobei freilich schon dabei Vorsicht geboten ist, damit nicht schon bloße Abweichungen von der genetischen Normalität als Erbkrankheit behandelt werden. Sobald es jedoch darüber hinaus sogar um gezielte Selektion höherwertiger Anlagen oder sonst wie erwünschter Eigenschaften und damit um eugenische Zuchtwahl geht, stellt sich die Frage nach den maßgeblichen Selektionskriterien und wer dafür verantwortlich sein soll. Dass dies nicht der einzelne Forscher in subjektiver Beliebigkeit tun kann, sollte eigentlich auf der Hand liegen. Denn sobald humangenetische Selektion an sozial relevanten Höher- oder Minderwertigkeitskriterien ausgerichtet ist, enthält sie Wertungen über menschliches Leben. Zwar Wertungen, die nicht rein empirisch deskriptiv gewonnen sind, sondern normativ gesetzt sind und sei es auch nur unbewusst, indem eben der betreffende Selektor von eigenen Wertvorstellungen ausgeht. Wenn es sich aber um sozial relevante Wertungen handelt, müssen sie meines Erachtens gegenüber der gesamten Rechtsgemeinschaft legitimiert und verantwortet werden. Vielen Dank.
Zur Aktualität des Themas medizinisch unterstützte Fortpflanzung, rechtliche und sozialpolitische Überlegungen nach 25 Jahren. Auch wenn dieser Vortrag vor fast 25 Jahren gehalten wurde, sieht der Referent keinen Grund, von seinen wesentlichen Positionen abzurücken. Sicherlich haben durch das Embryonenschutzgesetz von 1991 manche reproduktionsmedizinischen Methoden gewisse Einschränkungen erfahren, ebenso wie durch das Stammzellgesetz von 2002 die Einfuhr und Verwendung menschlicher embryonaler Stammzellen in Deutschland im Vergleich zum Ausland wesentlich erschwert wurde. Aber nachdem diese Verstärkung des Schutzes menschlichen Lebens in der Frühphase einerseits manchem immer noch nicht weit genug geht, während sich dadurch manche Wissenschaftler bereits ungebührlich in ihrer Forschungsfreiheit behindert sehen, ist ein Ende der rechtsethischen und politischen Auseinandersetzungen um eine allseits befriedigende medizinisch unterstützte Fortpflanzung noch nicht abzusehen. Wer sich um die zwischenzeitliche Entwicklung auf diesem Gebiet näher informieren will, kann unter anderem folgende Veröffentlichungen von Albin Eser online über den Dokumentenserver der Universitätsbibliothek Freiburg abrufen. Moderne Fortpflanzungsmedizin und Gentechnik, erschienen 1991. Der Preis für Fortschritte moderner Reproduktionsmedizin, 1993. Rechtliche Fragen im Rahmen des Embryonenschutzgesetzes, 2001. Und Rechtsprobleme biomedizinischer Fortschritte in vergleichender Perspektive, 2003. Albin Eser, der in Freiburg soeben seinen 75. Geburtstag begangen hat, wurde am 26. Januar 1935 in Leidersbach, Unterfranken, geboren. Nach dem Abitur in Miltenberg am Main studierte er von 1954 bis 1958 Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre an den Universitäten Würzburg, Tübingen und der Freien Universität Berlin. Das erste juristische Staatsexamen legte er in Würzburg ab, wo er 1962 mit einer Dissertation über die Abgrenzung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten promoviert wurde. Ein Studienjahr am Institute of Comparative Law der New York University schloss er mit dem Master of Comparative Jurisprudence ab. Nachdem er bis zu seinem zweiten Staatsexamen im Jahr 1964 als wissenschaftlicher Assistent im Bereich des Zivilrechts an der Universität Würzburg tätig war, wechselte er an die Universität Tübingen, wo er sich 1969 mit einer Arbeit über die strafrechtlichen Sanktionen gegen das Eigentum für die Fächer Strafrecht, Strafprozessrecht und Strafrechtsvergleichung habilitierte. Nach Lehrstuhlvertretungen an den Universitäten Hamburg, Mainz und Mannheim wurde er 1970 als ordentlicher Professor an die Universität Bielefeld berufen, wo er auch als Dekan und Prorektor amtierte. Nach dem Ruf an die Universität Tübingen 1974 wechselte er 1982 an die Universität Freiburg, wo er als Professor auch zum Direktor des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht bestellt wurde. Auch nach seiner Emeritierung als Professor an der Albert-Ludwigs-Universität im Jahr 2000 und als Direktor des Max-Planck-Instituts 2003 wurde die juristische Urteilskraft Esers auch in wichtigen politischen Fragen genutzt. Professor Eser wurde durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen zum Richter am Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag gewählt, an dem er zwischen 2004 und 2006 wirkte. Die vielfältigen Ämter, die Isa während seiner Karriere bekleidete, spiegeln die herausragende Bedeutung des Freiburger Juristen in Wissenschaft und Gesellschaft wider. So hatte er neben unterschiedlichen Professuren zwischen 1971 und 1988 im Nebenamt das Amt eines Richters am Oberlandesgericht, zunächst in Hamm-Westfalen und anschließend in Stuttgart inne. In den Jahren 1986-87 bekleidete Isa das Amt des Dekans der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Freiburg. Von 1989 bis 1992 repräsentierte er als Vizepräsident die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Zwischen 1994 und 1997 war er Vorsitzender der geisteswissenschaftlichen Sektion der Max-Planck-Gesellschaft. Auch im europäischen und außereuropäischen Ausland genießt Isa allerhöchstes Ansehen. Im Jahr 1981 war er Visiting Professor an der University of California in Los Angeles, 1986 und 2003 in dem gleichen Amt an der Columbia University Law School in New York sowie im Jahr 2002 an der University of Texas in Galveston. Nachdem er von April bis Juli 2008 eine Gastprofessur an der Ritsumeikan University in Kyoto wahrgenommen hatte, lehrte er im Herbstsemester 2009 ebenfalls als Visiting Professor an der St. Louis University in den USA. Die zeitweilig ruhende Mitwirkung im Arbeitskreis deutscher, österreichischer und schweizerischer Strafrechtslehrer für einen Alternativentwurf hat er 2009 wieder aufgenommen. Von ESAs zahlreichen Mitgliedschaften sind der Stiftungsrat der Schering-Stiftung Berlin, der Gesellschaft für Medizinrecht, der deutschen Sektion der Internationalen Juristenkommission sowie Vorsitzender des Ehrengerichts der Deutschen Gesellschaft für Psychologie zu nennen. Weiterhin ist er Ehrenmitglied der Association Internationale du Droit Pénal, International Association of Criminal Law, der Japanischen Gesellschaft für Strafrecht sowie Mitglied des Managing Committee der International Society for the Reform of Criminal Law, des Deutschen Juristentages, der Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft, der Deutsch-Amerikanischen Juristenvereinigung sowie des Arbeitskreises Ärzte und Juristen in der Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften. Mehrfach wurde Isa durch Ehrendoktorate geehrt. Im Jahr 1991 von der polnischen Jagiellonen-Universität Krakau, 1997 von der peruanischen Universidad Peruana Los Andes in Huancayo und 2001 von der japanischen Waseda-Universität Tokio. Seit 1993 ist er Ehrenmitglied der Ungarischen Akademie der Wissenschaften in Budapest. Auch die Heimatuniversität des Freiburger Juristen ehrte ihren berühmten Wissenschaftler 2001 mit der Universitätsmedaille. Der Bundespräsident verlieh ihm 2004 das Bundesverdienstkreuz erster Klasse. Von seinen vielfältigen Forschungsschwerpunkten, die den weiten intellektuellen Horizont Isas zeigen, können hier nur einige wenige benannt werden. Während anfänglich seine Forschungsschwerpunkte und Interessen dem Sanktionsrecht und den Vermögensdelikten galten, fanden Straftaten gegen das Leben und die Person immer stärkere Beachtung, wobei im Besonderen Grenzprobleme von Recht und Medizin im Vordergrund standen. Dieses Interesse fand beispielsweise seinen Niederschlag in einem dreibändigen Projekt zum Schwangerschaftsabbruch im internationalen Vergleich sowie in Veröffentlichungen zu Suizid und Euthanasie, Sterilisation und Forschung am Menschen sowie Aufklärung und Einwilligung. Im weiteren Zusammenhang mit dieser Thematik stand die Gründung der Forschungsstelle Ethik und Recht in der Medizin gemeinsam mit dem Freiburger Medizinhistoriker Prof. Dr. Eduard Seidler im Jahr 1989. Bereits wenige Jahre nach ihrer Gründung wurde die Forschungsstelle in das Zentrum für Ethik und Recht in der Medizin am Universitätsklinikum Freiburg umgewandelt. Isa war Mitglied des Direktoriums. Neuerdings gewinnen Grundfragen des Strafrechts im Projekt eines allgemeinen strafrechtlichen Strukturvergleichs sowie des transnationalen Strafrechts gesteigerte Beachtung. Diese Thematik hat Isa insbesondere für seine Tätigkeit am Internationalen Gerichtshof Den Haag empfohlen. Seit 1974 gehört Isa zu den Autoren des Schönke-Schröder, einem führenden Kommentar zum Strafgesetzbuch. Isa war Herausgeber der Schriftenreihe Beiträge und Materialien aus dem Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht Freiburg, Mitherausgeber der Reihen Rechtsvergleichende Untersuchungen zur gesamten Strafrechtswissenschaft und Medizin in Recht und Ethik sowie bis 2005 Schriftleiter der Auslandsrundschau der Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. Ferner ist er Mitglied des Consejo Assessor der Revista de Derecho Penal y Criminología, des Beirats der Zeitschrift Ethik in der Medizin, des Editorial Board des European Journal of Health Law, des Advisory Board des Maastricht Journal of European and Comparative Law und der Law and the Human Genome Review, Derecho y Genoma Humano, sowie des wissenschaftlichen Beirats des Jahrbuchs für Wissenschaft und Ethik. Das umfangreiche wissenschaftliche Werk und Wirken von Albin Eser ist unter dem Titel Stationen, Tätigkeiten, Veröffentlichungen im Dokumentenserver der Universitätsbibliothek Freiburg online abrufbar.